Ich bin tatsächlich über Dubai geflogen. Also von Dubai fliegt fast täglich die Fly Dubai rein nach Alula. Alula hat ja einen eigenen kleinen Flughafen, der wahrscheinlich irgendwann auch wirklich zu klein ist. Also wir haben so die Hälfte der Maschine hat eigentlich auf dem Rollfeld gestanden, weil gar nicht alle in dieses Gebäude reingepasst haben. Also das ist natürlich toll, weil man es halt auch wirklich gut kombinieren kann. Habe ich auch gemacht noch mit einem Aufenthalt in Dubai, ne? Dass man auf Hin- oder Rückflug einfach noch so einen kleinen Stopp einbaut. Dann hat man noch mal was ganz anderes, aber man hat auch ein bisschen Meer, ein bisschen Strand und natürlich die komplette Luxushotellerie in Dubai mit allen ihren Erlebnissen. Ist auch ein schöner Kontrast, aber bietet sich an. Also.
Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Luxusreisen-Expertin Lara und Windrose Reisedesignerin Swantje. Hallo ihr zwei.
Hallo aus Berlin.
Hi.
Servus und ich freue mich jetzt sehr, dass wir über ja, Saudi-Arabien sprechen. Ich finde das sehr beeindruckend, möchte unbedingt auch mal hin, deswegen freue ich mich total auf das, was ihr beide mir jetzt erzählt. Wir haben ja dazu auch schon mal eine Folge gemacht, hört da gerne mal rein, die war sehr erfolgreich, sehr toll. Die war noch, ist einer der ersten Folgen gewesen, ich glaube es war es Nummer 6, oh mein Gott, ich weiß nicht mehr auswendig, aber es war glaube ich in den Top 10, war sie drin und das war auch schon wirklich, wirklich toll, weil ja auch sehr viel neu. Und jetzt mal vielleicht so als Einstiegsfrage. Es ist doch so, dass Saudi-Arabien jetzt im Grunde neu auf der touristischen Landkarte ist. Ja, noch nicht mehr, also ja, ein bisschen neu ist es schon noch, weil viele waren ja noch nicht da. Das Land hat sich geöffnet, öffnet sich auch immer mehr. Das, was man hört, das ist großartig. Viele, die, ja, die sich auch als Pioniere bezeichnen, sind vielleicht schon dort gewesen. Aber ich glaube auch, dass doch das Segment Luxusreisen einen sehr hohen Stellenwert hat in diesem Land, oder? Swantje, das ist doch so.
Ja, also das Land war schon mal bereisbar, dann war es natürlich lange geschlossen und wirklich nur für eine ganz begrenzte Besucherzahl mit unter sehr viel Restriktionen zugänglich. Und eigentlich erst seit 2020 ist es wirklich möglich für uns dort mit ein Visa muss man natürlich noch beantragen, aber wirklich relativ unkompliziert dort einzureisen. Und Saudi-Arabien hat natürlich irre, irre viel in den Tourismus investiert und ist natürlich immer noch dabei. Da ist ganz viel noch im Aufbau. Also man ist jetzt schon immer noch einer der Ersten oder eine der Ersten, ja, die das Land bereisen können. Das ist schon was ganz Besonderes und also ich war total geflasht. Ich habe wirklich auch schon einiges auf der Welt gesehen, aber Saudi-Arabien und speziell dieses ganze Gebiet um Alula ist wirklich einzigartig. Also sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
Ja, darum soll es heute auch gehen. Ja. Ihr wart beide schon da, ich nicht, wie gesagt. Swantje, bei dir war es im November 2023 zuletzt. Und Lara, es ist ja auch so, dass wir haben schon so viel bereist. Wir haben auch schon so viele Folgen gemacht. Ja, dann freut man sich doch, wenn man auch nochmal ein Fleckchen hat, was eben noch nicht so bereist wurde, wo noch viel, viel Neues ist, wo es noch viel zu entdecken gibt. Ist das dir auch so ergangen, als du dann dort warst?
Ja, total. Also ich war 2020 das letzte Mal da, kurz vor der Pandemie, also Anfang des Jahres. Und da war das wirklich ganz, ganz, ganz frisch. Das war erst im Herbst vorher erlassen worden, dass Frauen keine Abaya mehr tragen müssen. Und der Tourismus war wirklich in den absoluten Kinderschuhen. Ich war auch in Alula und kann Swantjes Eindruck nur bestätigen. Es ist zauberhaft. Es ist nicht mit nichts vergleichbar, was man auch als Vielreisender schon so kennt und gesehen hat. Und man hat es immer noch nach wie vor so sehr für sich alleine. Ja, das ist, man hat Hegra, das ist wie Petra in Jordanien und da ist niemand, da sind 5 Leute, wenn es hochkommt. Ja, ich konnte 1000 Fotos machen ohne andere Menschen drin. Und der Rest sieht aus wie Utah, Südwesten der USA, auch ohne Menschen. Ein Traum.
Lasst uns mal mit Hegra anfangen, Swantje. Das ist eine Ausgrabungsstätte, so kann man sie bezeichnen?
Naja, also in Hegra sind tatsächlich über 100 Gräber und das sind schon diese Gräber der Nabatäer, die es auch in Petra gibt. Das ist alles ja aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, also wirklich alles sehr, sehr alt. Also ist auch von der Luftlinie Petras im Endeffekt 500 Kilometer entfernt. Ne? Also das ist ähnlich, aber doch ganz anders, weil man noch viel mehr Inschriften hat und weil diese Gräber nach oben gebaut wurden. Also die sind halt alle, ne, nicht so wie in der Felsenstadt Petra irgendwo rein und unterirdisch teilweise, sondern die stehen halt hoch, damit man sie wirklich von weitem sehen kann. Und das ist halt auch das Besondere daran. Und es sind wirklich auch jetzt im Jahre 2023, wir haben auch schon einige Gäste gehabt, die jetzt Saudi-Arabien bereist haben, sind wirklich wenig Touristen vor Ort. Und man hat das genau, was Lara gesagt hat. Ich habe auch ganz viele Fotos von Hegra. Wir sind in einer kleinen Gruppe zu sechst unterwegs gewesen, wirklich, wo einfach niemand da ist. Es ist wirklich also jetzt der ideale Zeitpunkt, dort noch hinzugehen, weil Saudi-Arabien hat natürlich ganz große Pläne. Da sollen Millionen von Touristen in den nächsten Jahren hinkommen. Es werden natürlich auch diverse Unterkünfte noch gebaut. Momentan ist es eine kleine, feine Auswahl an Resorts oder auch an Wüstenresorts, die man da hat, die aber erstklassig sind. Aber da ist natürlich der Plan, viele Touristen dort hinzulocken, was natürlich auch lohnenswert ist. Aber jetzt hat man das wirklich noch für sich und kann das wirklich so als Pionier genießen. Und es ist auch noch nicht lange, es ist nur ein Bruchteil von dem, was sich dort befindet, auch an Gräbern und Ausgrabungen, und ist erst freigelegt. Also da ist noch viel, viel mehr, was es natürlich super spannend macht.
Da sind ja noch, also die Felsengräber sind natürlich toll. Da waren ja noch so viele andere spannende Sachen. Ich weiß nicht, es fand ich, ob du auch den Library Rock, den Büchereifelsen besucht hast.
Ja.
Da lassen seit Jahrhunderten irgendwelche Nomadenvölker in der Wüste ihre Infos zurück. Hier, hab drei Kamele zu verkaufen, Wasser gibt's da hinten. Und es ist total irre, auch mit Schriften, zu denen keiner mehr irgendeine Beziehung heutzutage hat. Also ich fand das so spektakulär, dieses Land. Ich würde sofort wieder hin.
Also Historie pur.
Ja, und das ist ja nur ein Bruchteil, ja, dieses Hegra. Aber es ist schon riesengroß, es ist ein riesiges Gelände. Wo, also das ist, man fährt da auch wirklich mit Jeeps rum von einem zum anderen Grab, weil es eine wahnsinnig Fläche ist, weil Fläche gibt es dort. Ne?
Platz
also
haben sie.
Unbebaute Fläche, Platz haben sie sehr, sehr viel. Und von daher ist das schon ja, Wahnsinn. Also wir haben tatsächlich, wir hatten in der letzten Folge auch mal über Ballonfahrten gesprochen, und wir haben tatsächlich eine Ballonfahrt über Hegra gemacht zum Sonnenaufgang.
Oh, wie schön.
Ja, weil das ist es auch ein neuer Anbieter, der da das auch für sich entdeckt hat, weil Ballonfahrten über Kulturstädten oder über Tiere sind halt immer schön. Ne? Und das dann auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel da über Hegra zu sehen, das war schon auch wirklich sehr, sehr schön. Also es ist schon...
Bist du wieder früh aufgestanden, Swantje, wie in Tansania?
Ich bin wieder früh aufgestanden, ja. Sehr gerne.
Ja, toll.
Für solche Erlebnisse
absolut.
Immer sehr gerne.
Ja. Hätte ich auch gemacht.
Was ich ganz toll finde, ist, dass die Saudi-Araber da auch was draus machen. Also wenn du in Alula warst, manche kennst du ihn ja bestimmt auch, der berühmte Elephant Rock, also ein Felsen, der mit gar nicht so viel Fantasie doch recht elefantenähnlich aussieht. Und als ich da war, hatten sie ringsum unzählige Fackeln in den Sand gesteckt, hatten da so Matten auf dem Boden ausgebreitet, wo sie dann Tee serviert haben, hatten so kleine Stände aufgebaut, da konnte man dann hingehen und in dieser alten Nabatea-Schrift irgendwie seinen Namen schreiben, und dann haben die einem das so aufgestempelt. Und also das war einfach ein total tolles Erlebnis, obwohl eigentlich ist es einfach nur ein Felsen, da wird man normalerweise hinfahren, drei Fotos machen und weiterfahren, aber so haben wir da den ganzen Abend
verbracht.
Ja,
aber die haben das toll, ja, toll inszeniert, ja. Und ich glaube, die haben auch das nochmal richtig aufgewertet in den letzten 3 Jahren, weil mittlerweile sind da wirklich kleine Restaurants, kleine Bars. Die haben diese kompletten Sitzgelegenheiten in den Sand eingelassen, das dann auch alles bestrahlt. Also schon sehr professionell gemacht. Aber einfach wunderschön, da zu sitzen abends mit Musik, diesen Ausblick zu genießen. Und der Felsen ist halt einfach da, den hat ja keiner geformt, der war halt einfach da. Und das ist auch das Interessante, dass du überall ja auch diesen Felsenformationen hast. Und wenn du erstmal so ein bisschen, ne, da drauf sensibilisiert bist, dass du halt immer was siehst, dann siehst du da einen Adler, da siehst du wieder Elefanten. Also alles hat so Formen von irgendwelchen Dingen, die man so kennt. Und das macht halt richtig Spaß. Ich konnte gar nicht mehr abschalten, weil ich immer überlegt habe, was könnte das sein? Dann war ein Felsen, der sah aus wie so ein Kreuzfahrtschiff. Wir waren auch in diesem Charan, in diesem großen Naturschutzgebiet, wo es auch viele Vögel gibt, wo es viele Felsenmalereien gibt und auch wahnsinnig tolle Felsformationen und kleine Seen. Also da sind wir auch einen halben Tag mit dem Geländewagen unterwegs gewesen. Also alleine dieses Alula, was ja auch nur ein Teil von Saudi-Arabien ist, da kann man locker 5, 6 Tage verbringen, weil die so viele verschiedene Optionen haben, was man sich da anschauen kann. Und was auch total spannend ist, ist halt diese Altstadt von Alula, die halt wirklich aus 900 aus Lehm gebauten kleinen Wohnungen, sage ich mal, besteht und die tatsächlich bis in die 80er Jahre noch bewohnt wurde. Die Bewohner das wirklich verlassen, dann wurde, ne, sei mal nebenan, die neue Stadt gebaut. Und jetzt ist das ein Riesenprojekt, was wir auch besucht haben, wo wir durch die Gassen da gegangen sind, durch dieses Labyrinth, wo man jetzt ganz viele kleine Geschäfte einbauen will. Das wird noch Jahre dauern, aber das ist halt eine ganz tolle Idee. Und ja, also die haben einfach wirklich Ideen und die haben natürlich auch das Geld, das umzusetzen vor Ort. Das muss man sagen.
Das hilft, ja, absolut. Um nur eine Vorstellung von der Entfernung zu bekommen, weil der ja auch gerade gesagt hat, das ist jetzt ja auch, schauen wir schon, ist ja jetzt nicht eben mal um die Ecke alles. Von der Altstadt Alula bis nach Hekra ungefähr mit dem Jeep, kann man das sagen oder ist das direkt beieinander? Ich habe gar keine Vorstellung.
Halbe Stunde oder so bist du schon unterwegs, würde ich sagen.
Okay, ja.
Ja,
Okay,
also.
aber trotzdem easy
Ja,
dann,
also du bist
ja.
jetzt nicht innerhalb von Aluda, bist du jetzt keine 2 oder 3 Stunden unterwegs. Also das nicht, ne? Also zu den verschiedenen Punkten würde ich mal sagen, so maximal ja, 3/4 Stunde von einem Punkt zum anderen. Da, wie gesagt, oh, die Straßen sind ja nicht richtig voll. Das wird natürlich alles immer nur in schwarzen SUVs eigentlich gefahren, muss man sagen. Ne?
Genau.
Das ist so das Nationalfahrzeug
In Dubai sind es weiße
dort vor
SUVs und
Ort.
dort schwarze SUVs.
Genau. Ja, nee, also das ist schon, ja. Außerdem ist es ja auch eine Oase, das darf man ja nicht vergessen. Die haben 2 Millionen Dattelpalmen dort und Zitrusbäume. Es ist halt auch ein sehr fruchtbares Land. Also es ist zwar Wüste, aber trotzdem diese Oase Alula ist halt super fruchtbar und darum hast du halt auch ganz viele Gärten, du hast ganz viel Landwirtschaft, es wird ganz viel angebaut. Was natürlich auch toll fürs Land ist und was sich dann auch auf die sehr gute Küche auswirkt.
Okay, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber dann hast du natürlich die Sonne, klar, die hast du natürlich auch auf jeden Fall. Und wenn du auch noch diese Fruchtbarkeit hast von Wind und Wasser, das verändert ja dann auch nochmal die Gegebenheiten. Steine, die ganzen Formationen, Felsformationen, das ist ja auch nochmal wahnsinnig interessant. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber gut, dass du es erwähnst. Ihr wart da. Wie ist denn der Wüstenhimmel? Ihr habt es ja bestimmt dann auch mal am Abend oder dann im Morgengrauen gesehen. Das ist doch, muss ja auch irgendwie einmalig sein. Ist der vielleicht dort auch nochmal anders als irgendwo anders der Wüstenhimmel? Ihr seid ja viel rumgekommen.
Ja, würde
Weiß,
ich,
ja, also
oder?
anders nicht, aber also morgens, finde ich, waren die Farben toll und das wirkt so toll, weil die Felsen halt so rot sind und die dann eben noch
Ja.
intensiver rot leuchten. Aber ich, also der ist jetzt nicht anders als in anderen Wüsten, würde ich sagen, oder?
Also wir haben tatsächlich noch ein ganz tolles Erlebnis hatte ich dort mit dem Himmel. Wir sind tatsächlich eine Stunde rausgefahren, so in the middle of nowhere, auch zwischen so einer ganz tollen Felsformation und haben eine Sterndeuterin oder auch Geschichtenerzählerin aus Saudi-Arabien dabei gehabt. Wir haben uns dann alle auf so ein ganz bequemes ja, Sofa, will ich nicht sagen, aber da so eine Sofalandschaft auf dem Boden hingesetzt. Und die hat uns wirklich also Sterne gedeutet. Ich habe schon viel sowas gehört, aber das war wirklich wie aus Tausend und einer Nacht. Also weil sie einfach nicht nur die Sternbilder erklärt hat, sondern die ganze Geschichte auch der Einwohner. Und sie ist auch tatsächlich alleine mal für 2 Monate einfach allein in die Wüste gegangen, um sich mit diesen Sternbildern und der Sternwelt vertraut zu machen. Und ganz viele Geschichten, auch Liebesgeschichten, also was sich alles da um die Sterne so rumwogt, zu erzählen. Und das war so bewegend und das war wirklich ein Stern. Also du hast den Milky Way richtig gesehen. Sie hat uns dann auch gezeigt für wir alle mit unseren modernen Mobile Phones, wie du ein Foto machst von deinem Umriss und in dem Hintergrund hast du diese Milchstraße gehabt. Ne? Also das ist wirklich irre. Und
Das ist cool.
also das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Also wir dachten auch, heißt, oh, eine Stunde rausfahren, um dann einen Sternenhimmel zu sehen, sehe ich ja in meinem Camp eigentlich auch. Aber das war wirklich
Ja.
lohnenswert. Du hättest der stundenlang zuhören können, wie sie das so erzählt hat. Und danach hat man da noch so ein gemeinsames Dinner auch unterm Sternenhimmel gehabt. Also das war auch wirklich was ganz, ganz Besonderes. Also das empfehle ich unseren Gästen auf jeden Fall auch immer, das daran teilzunehmen. Das lohnt sich.
Na. Das klingt
Das glaube ich,
mega.
das glaube ich.
Ja.
Ja, wirklich fantastisch, einmaliges Erlebnis. Apropos Dinner, was gab es da zu essen? Was habt ihr vor Ort gegessen, Svanje?
Ach, also es war einfach eine sehr, sehr
Weißt du das
gesunde
noch?
Küche. Es wird halt viel mit Gemüse gemacht, auch viel so fancy Sachen, was man bei uns halt auch immer hat, ne? Viel mit Avocados und rote Beete und also so ganz tolle Lunch-Restaurants hatten wir so auch in Alula in der Altstadt. Da sind halt auch so ein paar Restaurants, die halt alle Open Air sind, die wirklich super schick gemacht sind auch. Aber eine super delikate, schmackhafte Küche. Ja, auch so ein bisschen Fusion, also Saudi-Arabien-Küche kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, was das war. Ich weiß nicht, ob Lara da andere Erfahrungen gemacht hat. Einfach ein sehr schmackhaftes, modernes Essen.
Ich habe gänzlich andere Erfahrungen gemacht, denn kein einziges dieser Restaurants existierte, als ich da war. Also wir haben in unserem Hotel gegessen damals. Das war das, was heutzutage in Banyan Tree ist, diese wunderschönen Zelte. Und ich war ja da während des Winterfestivals, Winterfestival at Tantora heißt das. Und da bauen die so Pop-ups von ganz, ganz berühmten Restaurants aus Monte Carlo, aus London, aus Paris in diese Felsnischen rein. Die werden dann ausgeleuchtet, da werden
Boah.
wirklich Sessel hingestellt, da werden Designermöbel reingestellt, da spielt ein DJ. Dann bauen die da wirklich mobile Küchen auf und servieren da das, was sie eben auch in ihren Heimatstädten servieren würden, aber eben in einer Umgebung, dass einem also vor Staunen eigentlich alles im Hals stecken bleibt, so ungefähr. Das war natürlich ein tolles Erlebnis, aber das Essen war damals noch nicht authentisch.
Naja. Klar.
Ja, es ändert sich halt wirklich. Also ich habe auch gesagt, ich möchte auf jeden Fall noch mal hin, wenn diese ganze Altstadt ausgebaut ist, diese ganzen Lehmhütten in kleine Pop-up-Stores umgewandelt wird auf dieser Art künstlichen Hauptstraße, die da lang führt, also wie so eine Einkaufsstraße gemacht, sind schon der eine oder andere Laden. Wir haben auch ein sehr schönes arabisches Parfum selbst kreiert, dort mitgenommen. Also die machen schon was, aber es ist halt auch wirklich alles oder viel ist auch noch nicht richtig fertig. Ne? Man muss da schon manchmal ein bisschen Verständnis haben, dass natürlich der Tourismus einfach auch neu ist. Und die
Ja.
Reiseleiter sind natürlich alle sehr bemüht. Es gibt auch, wir hatten auch ein, zwei deutsche Führerinnen tatsächlich, also die uns da durch die Altstadt geführt haben, was natürlich toll war, die auch in Deutschland studiert haben. Aber manchmal, ne, so beim Service muss man auch den einen oder anderen Abstrich mal machen, weil, ja, weil die einfach das noch nicht so gewöhnt sind. Aber sie sind halt alle super lieb und super bemüht und sagen natürlich selten nein. Und sie sagen immer, dass man, wenn man sagt, hast du mich verstanden, dann sagen sie immer ja, auch wenn es nicht so ist. Das ist manchmal natürlich ein bisschen herausfordernd, wo man sagt, aber du hast es doch verstanden, warum überkomme ich es denn jetzt nicht? Aber immer so charmant und so nett und auch so gar nicht dieses typische Arabische, was man ja auch, sage ich mal, aus Marokko oder Ägypten kennt, dieses manchmal etwas aufdringlichere und einem was verkaufen wollen, das hast du da halt gar nicht. Das ist wirklich alles so zurückhaltend und so, man fühlt sich einfach auch wohl. Und das Thema hatten wir im ersten Podcast auch schon, wie fühlt man sich als Frau? Und wir waren tatsächlich sechs Ladies, also wir hatten gar keinen Herrn dabei. Und wir haben uns einfach nur gut gefühlt, ja, also respektiert,
Schön.
gut, gar nicht anders wie in anderen Ländern, also eigentlich besser als in anderen arabischen Ländern tatsächlich. Ja, also da braucht man wirklich gar keine Bedenken haben, wie Lara schon gesagt hat, man muss nichts tragen, kein Kopftuch. Also klar, ja, also wie man in arabischen Ländern sich so bekleidet, natürlich lieber knielang und die Schultern bedeckt, aber es gibt da keine feste Vorschrift und man kann sich da wirklich frei bewegen.
Ja, definitiv. Und was ich dann immer noch so spannend fand, es ist ja so exotisch, dass selbst die kleinen Alltagsdinge für uns ja mega interessant sind. Ich weiß noch, ich habe unseren Jeep anhalten lassen, bin ausgestiegen und habe ein Foto gemacht von einer Mülltonne. Oder so ein Müllcontainer, so einen etwas größeren, weil,
Ja.
kennt ihr noch aus den 80er und 90er Jahren, gab es das in Deutschland auch überall, da waren überall auf Verpackungen so ein Strichmännchen, das so einen Ball in den Mülleimer warf, so als Info, bitte das hier wegtun und nicht in die Gegend schmeißen,
Ja.
sondern in den Mülleimer.
Ja,
Die stehen da auch und die
das
haben
kenne
alle
ich.
eine Abaya an, die Strichmännchen.
Och,
Das
sehr
ist
süß.
so
Oh.
niedlich. Großartig. Und eines Morgens kam ich aus meinem Zelt raus und dann sehe da am Horizont drei Kamele mit so weißen Punkten drauf. Und ich, was ist das denn? Da habe ich irgendwann gefragt, so, kann das sein, dass da Leute drauf sind? Also, weil normalerweise sind ja Kamele keine Reittiere, auch in solchen Ländern nicht. Ja, das sind Polizisten. Und die Kamele sind so schön genügsam mit Wasser. Okay, da reiten halt einfach mal in einem Abstand von einem halben Kilometer reiten also Polizisten auf Kamelen ums Camp. Ich habe mich kaputt gelacht. Für die war das völlig normal. Doch, natürlich, die patrouillieren hier regelmäßig.
Ja.
Haha. Auf dem
Also, die
Kamel,
habe ich
toll.
tatsächlich nicht
Ja,
gesehen.
aber das
Sehr
ist doch, für die ist das
schade.
total normal. Also, das war
Ja.
wirklich nichts für touristische für Belange inszenierte, ne? Das war für die Alltag und ich fand das nicht total interessant.
Die berittene Polizei, ja.
Nein, das
wir ja.
ist auch genau. schön, dass noch so ein bisschen erhalten bleibt, einfach von dem Erbe und dass man zwar schon ne, sagt, wir tun viel für Touristen und wir wollen viele Attraktionen machen, was auch ein Highlight war, noch zu meinen Luftereignissen. Also wir hatten tatsächlich noch als Überraschung einen Helikopterrundflug über diese ganze Landschaft und da gibt's ja auch so einen Abschnitt, also nicht in Hegra, sondern so daneben, wo es wirklich aussieht, als ob du auf dem Mond bist von oben. Also das ist, wo du denkst, wo bin ich denn hier? Das, in welchem Land bin ich? Und wir haben dann auch noch über den Elephant Rock so eine Schleife gedreht mit dem Helikopter und den von oben gesehen. Da sind natürlich irre Fotos und Videos entstanden. Also ich bin ein großer Fan davon, alles auch mal aus der Luft zu sehen, weil man einfach eine andere Perspektive hat.
Das, so kennen wir dich mittlerweile, ja? Svanche, so kennen wir dich mittlerweile.
Ja, immer gerne.
Das ist ein guter Tipp immer. Und sag mal, in welchen Hotels hast du denn im November genächtigt?
Ich war tatsächlich auch, was die Lara von erzählt hat, in dem Banyan Tree. Das ist halt das Vorzeige-Wüstencamp, was die dort haben. Die haben wirklich relativ viele Zelte, die aber wirklich groß sind, teilweise auch einen eigenen Pool hatten. Zur gleichen Zeit wie wir im Camp hat tatsächlich der Kanye West mit seiner Entourage auch genächtigt.
Oha.
Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich habe nur ein Instagram-Fotos vor seiner Villa gesehen und die Angestellten hatten natürlich mal unauffällig gezeigt, wo er wohnt. Aber das ist fantastisch. Also das ist auch in so einer Bergkette so eingepflegt und du hast das Gefühl, die Zelte sind so ein bisschen tiefer in den Sand, dass du wirklich gar nicht siehst, dass da, ich weiß gar nicht, 50, 60 Zelte sind. Du fühlst dich total für dich alleine, hast auch einen Golfkart, mit dem du dann immer abgeholt wirst, weil die Entfernung recht weit ist. Und du hast außerdem eine gute Sicht auf dieses Moriah, auf dieses tolle Opernhaus oder Veranstaltungshaus, dieses Verspiegelte, was man ja auch aus Funk und Fernsehen kennt.
Also auch für Luxusreisende ideal.
Auf jeden Fall.
Ja, ganz toll. Und da sind ja einige Hotels, die jetzt auch neu, die noch im Bau sind. Wir waren noch im Habitas. Das ist, es sind auch so kleine Zelte, sag ich mal, ein bisschen einfacher, hat halt so einen totalen Wellness-Yoga-Einfluss. Die haben ganz viele Aktivitäten, die haben so Trampolins, die in den Sand eingelassen sind, so zwischen zwei Felswänden, wo du so einen Trampolinkurs machen kannst. Die haben E-Bikes im ganzen Camp, mit denen du selber fahren kannst. Jeden Tag Yoga-Classes, also auch ganz, ganz toll. Auch super, super Essen. Das macht auch richtig Spaß. Also da gibt es wirklich tolle Unterkunftsmöglichkeiten mittlerweile.
Ja, ja, und wir freuen uns auf alles, was da kommt und was da entsteht in den nächsten Jahren. Ja, das wird sicherlich wahnsinnig toll werden und ist eine Reise wert. Wie bist du denn hingekommen? Wie bist du hingeflogen?
Ich bin tatsächlich über Dubai geflogen. Also von Dubai fliegt fast täglich die Fly Dubai rein nach Alula. Alula hat ja einen eigenen kleinen Flughafen, der wahrscheinlich irgendwann auch wirklich zu klein ist. Also wir haben so die Hälfte der Maschine hat eigentlich auf dem Rollfeld gestanden, weil gar nicht alle in dieses Gebäude reingepasst haben, weil das mit dem Visum und dem Einreise, da sind die auch noch nicht so geübt, das dauert auch so ein paar Minuten länger. Aber genau, da sind wir direkt von Dubai reingeflogen. Also das ist natürlich toll, weil man es halt auch wirklich gut kombinieren kann. Habe ich auch gemacht noch mit einem Aufenthalt in Dubai, ne? Dass man auf Hin- oder Rückflug einfach noch so einen kleinen Stopp einbaut. Dann hat man nochmal was ganz anderes, aber man hat auch ein bisschen Meer, ein bisschen Strand und natürlich die komplette Luxushotellerie in Dubai mit allen ihren Erlebnissen. Ist auch ein schöner Kontrast, aber bietet sich an. Also fand ich ganz gut die Idee.
Absolut. In Dubai soll es ja wirklich die eine oder andere Luxushotellerie geben, ne? Also ein bisschen was ist ja da.
Da ist alles da, was man sich vorstellen kann. Aber es gibt halt auch immer wieder was Neues. Das macht es halt auch spannend. Also ich war auch in dem neuen Royal Atlantis.
Oh ja, wie war das?
Ja, das ist so, naja, mega. Also das ist natürlich ein Riesenhotel, aber was die alles bieten, ja, mehrere Sterne-Restaurants. Die haben so eine Shoppingmeile mit allen Designern, die du sonst irgendwie gar nicht auf einem Fleck findest. Da haben sie uns auch ein bisschen die Geschichte erzählt, der GM, dass am Anfang keiner von diesen Luxuslabels da reingehen wollte ins Hotel, weil alle gesagt haben, ach, hier kauft doch eh keiner was. Und nachdem so die ersten zwei Shops drin waren, haben sich dann alle drum gerissen. Die haben so eine Feuer-Wassershow mit so einem Springbrunnen vorm Hotel, alle halbe Stunde mit anderer Musik, total irre. Ja, einen tollen Beachclub, Strand, also da muss man eigentlich das Hotel gar nicht mehr verlassen, wenn man 2-3 Tage da ist tatsächlich.
Ja, gut für ein Stopover, ne? So wie du es gemacht hast.
Ja. Und dann hat man nochmal den Weg unterbrochen. Ansonsten kann man natürlich auch dann über Riad oder Jeddah reinfliegen, aber es sind auch mehr Flüge noch geplant, die direkt nach Alula gehen. Weil ich finde, klar, Saudi-Arabien, Riyadh, Jeddah gehört schon dazu. Aber wenn man wirklich sagt, ich will so das Highlight, ich will nur nach Alula. Und das war mir tatsächlich auch das Wichtigste, das so einfach in 5 Tagen zu erleben. Da macht das ja Sinn, dann auch nicht mit vielen Umwegen hinzufliegen.
Hm. Ja, und es hat dich beeindruckt. Das hören wir raus. Lara ist auch noch beeindruckt von ihrer Reise. Ich glaube, es wird dann mal Zeit, dass wir da wieder hinfahren. Also du wieder,
da muss man mal wieder nach dem Rechten gucken und schauen, was sich so ergeben auch hatte. Auch diese ganze Red Sea-Gegend ist ja auch im Aufbau. Da haben ja auch die ersten Hotels aufgemacht, wenn da ein bisschen mehr los ist. Können wir darüber ja auch nochmal sprechen.
Ja,
unsere Liste wird spannend. Länger und länger, aber das macht gar nichts.
Das macht überhaupt nichts. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Dass es immer Nachschub gibt, genau.
Ja, genau.
Immer neue spannende Reisethemen, auf jeden Fall.
Ja, das wird hochspannend, sehr interessant, das weiter zu verfolgen. Wir werden das tun hier in dem Podcast. Und wenn ihr Fragen zu Saudi-Arabien habt oder auch schon mal dort gewesen seid, dann freuen wir uns, wenn ihr euch bei uns meldet. podcast@windrose.de ist da die Adresse. Und dann sprechen wir hier darüber. Bis bald, ihr beiden. Danke für eure Ausführungen. Liebe Grüße. Tschüss.
Dankeschön. Schönen Tag für euch.
Danke, ihr zwei.